Ich weiß nicht, ob du ein Haustier hast und ob das bei dir auch so ist, aber neulich habe ich einen Artikel gelesen, wo Psychologen die These bestätigen, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen Herrchen und Hund. Ich zitiere wörtlich aus dieser Untersuchung: Eine Ähnlichkeitsentwicklung wird langjährigen menschlichen Partnern nachgesagt, die über Jahre hinweg ihre Mimik angleichen und ähnliche Gesichtszüge entwickeln. Für alle, die einen Hund haben, vielleicht wäre es mal interessant, so zwei Bilder gegeneinander zu legen und mal gucken, was da rauskommt. Es scheint, wenn wir uns heute über Verbindung, und es geht mir um Beziehungsverbindungen, es scheint zwischen Mensch und Tier da irgendwelche Folgen zu haben. Und ihr wisst ja, glaubt der Statistik, die ihr selbst gefälscht habt, wie auch immer das zuverlässig ist. Im Text von heute Morgen geht es um eine Verbindung, die hoffentlich viel weitreichendere Folgen hat. Eine Verbindung, die hoffentlich sehr viel grundlegender ist. Wir starten heute Morgen in die zweite Hälfte des Römerbriefs. Und der Römerbrief ist ein Brief, den Paulus vor 2000 Jahren an die Christen in Rom geschrieben hat. Das Neue Testament ist der zweite Teil in der Bibel. Am Anfang dieses zweiten Teils des Neuen Testamentes finden sich die vier Evangelien. Die vier Evangelien beschreiben das Leben von Jesus Christus. Danach kommt ein Teil, das nennt sich Apostelgeschichte, wo die Geschichte der ersten Christen, der ersten christlichen Gemeinde beschrieben wird. Und danach folgt dieser Römerbrief. Und dieser Römerbrief folgt einem Prinzip, das Paulus, wenn er an Gemeinden schreibt, das fast immer durchhält, nämlich ungefähr. Die erste Hälfte des Briefes ist grundlegender Art. Da erklärt er ganz wesentliche Dinge, manchmal auch Sachen, die sehr gedanklich, sehr herausfordernd sind. Und dann im zweiten Teil wird es praktisch. Da geht es nämlich um die Frage, was mache ich jetzt damit? Wie wird das konkret in meinem Alltag? Und wir im Römerbrief bewegen wir uns jetzt langsam in diesen Bereich hinein, in diesen praktischen Bereich rein. Wir haben im letzten Herbst Römer 1 bis Kapitel 7 angeguckt und jetzt fangen wir heute bei Kapitel 8 an. Wir werden das bis kurz vor Weihnachten haben, also noch ein bisschen, obwohl ich muss etwas da vorweg sagen. Ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern auch alle anderen Prediger, die in den nächsten Wochen hier stehen werden und aus dem Römerbrief predigen. Ein bekannter Prediger hat 13 Jahre aus dem Römerbrief, nur aus dem Römerbrief gepredigt. Aus diesen Predigten ist ein 14-teiliger Buchband entstanden, also 14 Bücher, nur zum Römerbrief. Viele, viele Leute sind freitags zu seinen Predigten gekommen und ich kann euch sagen, aus den Berichten, ihnen ist nicht langweilig geworden, 13 Jahre lang. Und nur damit du dir, ich sage das nur, damit du dir vorstellen kannst, welche eine Tiefe in diesem Römerbrief steckt. Und das bedeutet im Umgekehrten, wenn wir uns über den zweiten Teil nur bis zu Weihnachten Gedanken machen, dann hat das Konsequenzen. Das bedeutet für uns als Prediger, wir werden Schwerpunkte setzen, wir werden nicht alles mit euch angucken können. Oder das bedeutet umgekehrt, ich hoffe, du hast eine Kleingruppe. Ich hoffe, dass du in der Woche mit den Fragen, die aus der Predigt übrig geblieben sind, wo du denkst, hier steht aber etwas, das hat Marco am Sonntag nicht angesprochen. Und ich sage dir, solche Sachen wird es geben. Dass du dann damit in deine Kleingruppe gehst und sagst, hier, also ich würde gerne mal, wenn du sagst, wovon redet er, was ist eine Kleingruppe? Leute treffen sich, ich glaube, es sind fast 30 Kleingruppen, die über die Stadt verteilt sind, wo sich so 6 bis 8 Leute in der Woche regelmäßig treffen, privat, und wo sie dann gemeinsam austauschen. Wenn du denkst, das will ich auch, so eine Kleingruppe habe ich nicht, und jetzt weiß ich nicht, ob ihr Techniker ganz fit seid, indem ihr die E-Mail-Adresse uns gebt, die du anmailen kannst, wenn du nämlich diese Frage, oh, ihr seid so gut, diese E-Mail-Adresse kurz schreiben und dann hoffe ich, dass wir dich mit einer Kleingruppe in Verbindung bringen können, wo du diese Fragen stellen kannst, wo du mit anderen darüber sprechen kannst. Also, heute Morgen will ich mit uns in 4 Schritten durch diesen Abschnitt gehen. 4 Schritte, die diesen ersten Teil vom Römer Kapitel 8 mit uns angucken. Der erste Schritt. Ich habe das genannt, das drohende Problem. Römer 8, Vers 1. Lest mit mir den ersten Teil dieses Verses. Da schreibt Paulus: Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Fragezeichen. Vielleicht denkst du an dieser Stelle, Paulus, was ist das denn für eine Frage? Warum sollte ich damit rechnen, von Gott verurteilt zu werden? Gott liebt mich. Gott liebt alle Menschen. Gott verurteilt doch niemanden, oder? Was ist das für eine Frage? Und tatsächlich, für mich ist an dieser Stelle sehr deutlich, dass Gott keine Comicfigur ist. Ich weiß nicht, ob du gerne Comics liest. Ich lese gerne Asterix und Obelix und da gibt es einen, der groß und stark ist und einen kleinen und schlau. Also das sind sehr einfach gestrickte Charaktere, das sind sehr eindimensional gestaltete Persönlichkeiten und so ist Gott nicht. Bei Gott geht beides zusammen, dass Gott liebt und dass Gott gleichzeitig gerecht ist. Dass Gott das Beste von uns Menschen will und trotzdem, dass er Sünde bestraft. Gott ist nicht nur so eine eindimensionale Figur, sondern komplexer. Und weil er gerecht ist, droht mir ohne seine Vergebung tatsächlich Verurteilung. Gott ist eben nicht der, der mal sagt, also ich peile so mal so ungefähr und am Schluss schwamm drüber, alles egal, lieb sein und alles gut. Und deshalb ist diese Anfangsfrage von Paulus sehr berechtigt, denn von Natur aus, so wie ich ohne Gott bin, habe ich vor Gott keine Chance, hat niemand eine Chance. Jeder einzelne Fehler, jede einzelne Entscheidung, jedes hässliche Wort sagt im Grunde genommen, Gott, ich weiß es besser als du. Gott, ich gehe einen anderen Weg. Gott, ich weiß eigentlich, was gut ist, was du gut findest, aber ich mache das anders. Ich bekomme das in meinem Leben auch ohne dich hin. Und ich wende mich ab von diesem liebevollen, gerechten und freundlichen Gott. Mit jeder Tat zeige ich, dass ich nicht mit ihm, sondern ohne ihn lebe, dass die Verbindung zwischen mir und Gott zerrissen ist. Und was bei diesem Vers hier, was Paulus hier sagt, sehr deutlich wird, ich habe dieses eine einzige Leben und in diesem Leben entscheidet sich, ob ich verurteilt werde oder nicht. Es gibt außerhalb dieses Lebens keine zweite Chance. Jetzt, hier in meinem Leben entscheide ich und entscheidet sich, ob ich verurteilt werde oder nicht. Es gibt in meinem Pastorensein Momente, die mich fast irre machen. Und einer davon ist, wenn ein Angehöriger eines Christen stirbt und der Christ sich dann vorwirft, ich habe meinen Mund gehalten. Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach so getan, als ob es keine Verurteilung gibt. Und jetzt kann ich nichts mehr sagen. Ich sage euch, so bin ich, mir fällt nicht, also es gibt selten Momente, wo mir nichts mehr einfällt. Aber in solchen Momenten weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Fällt mir nichts mehr Tröstliches ein. Lasst mich an dieser Stelle deutlich sagen, auch wenn wir das gerne anders hätten und es hätten, dass es in meinem Leben, im Leben der Menschen noch irgendeinen Ausweg gibt, auch wenn du denkst, so kann Gott doch nicht sein. Gott sagt in seinem Wort ganz deutlich, Achtung, so bin ich. Gottes Gerechtigkeit fordert am Schluss Verurteilung für das, was nicht funktioniert hat, was Sünde ist. Er ist kein Schwamm drüber Gott, sondern Jesus sagt, dass Gott mich und dich für jedes unnütze Wort zur Rechenschaft ziehen wird. Und ich hätte keine Chance. Wenn nicht, mein zweiter Schritt. Verbunden, und das sind die geklärten Voraussetzungen. Müssen wir denn nun, das so schreibt Paulus jetzt weiter in dem Text, nochmal kurz den Anfang, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein! Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Was bedeutet das? Paulus sagt hier, wenn du Jesus vertraust, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann haben sich deine Voraussetzungen für das Leben grundsätzlich verändert. Paulus redet hier davon, dass es sowas gibt wie ein Gesetz, ein Muster, so eine Lebensrille. In dieser Rille stecke ich fest. Denn obwohl ich weiß, dass manche Dinge gut sind für mich, dass manche Dinge gut sind für andere, für meine Beziehung zu Gott, trotzdem tue ich immer wieder anderes. Ich würde ja gerne diese ganzen guten Dinge tun und sagen und denken und planen, aber etwas steckt in mir, das das nicht will. Ja, die 10 Gebote von Mose sind nett und sinnvoll, aber glaubst du, dass ich leben kann, ohne diese Gebote zu brechen? Ich kann das nicht. Deshalb ist, wenn ich mich versuche, nett zu sein, wenn ich mich anstrenge, wirklich ein guter Mensch zu sein, all das bringt mich nicht mit Gott in Verbindung. Gottes Gerechtigkeit fordert, dass jemand die Strafe trägt für das, was ich nicht hinkriege, für die zerrissene Verbindung. Ich brauche etwas und ich brauche das, dass Jesus an meiner Stelle die Strafe trägt. Ich will an dieser Stelle sagen, vielleicht denkst du, Marco, das weiß ich doch. Ich will dir sagen, an welcher Stelle ich immer wieder ähnliche Fragen gestellt bekomme und deshalb so dankbar für diesen Text bin. Ich treffe immer wieder Christen, die denken, dass ihre Sünde, ihr Versagen, erst dann vergeben wird, wenn sie ihre Sünde bekennen. Das geht bis dahin, dass manche Christen sich nicht sicher sind, ob sie nach ihrem Tod wirklich bei Gott sein werden, denn was zum Beispiel, wenn sie kurz vor ihrem Tod gesündigt haben und wenn sie keine Gelegenheit haben, diese Sünde zu bekennen. Und Paulus sagt hier, wenn du Christ bist, wenn du auf Jesus vertraust, dann hat sich dein Leben dadurch grundsätzlich verändert. Es hat sich für ein für alle Mal geklärt, wie dein Status, deine Situation vor Gott ist, nämlich vergeben, angenommen. Keine Verurteilung mehr, grundsätzlich nicht mehr. Wenn du Jesus vertraust, dann hast du und dann bist du eine feste Verbindung eingegangen und die Frage der Sünde in deiner Beziehung zu Gott ist grundsätzlich geklärt. Jesus hat sein Leben dafür gegeben und wenn ich darauf vertraue, wenn ich auf ihn vertraue, dann ist alles gut. Noch was. Wenn du so unterwegs bist, dann hast du keinen Grund mehr, Angst vor einem drohenden, strafenden oder verurteilenden Gott zu haben, wenn du an Jesus glaubst. Vielleicht ist es bei dir völlig anders, aber ich erlebe Christen, die manchmal die Angst im Nacken haben, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Deshalb passiert das jetzt. Heute Morgen habe ich nicht gebetet. Deshalb im Laufe des Tages, siehst du, ich habe die Straßenbahn verpasst, ich habe eine Beule im Auto oder die Schularbeit verzockt oder was es auch immer ist. Siehst du, als ob es Gott nötig hätte, wenn du Christ bist, als ob es Gott nötig hätte, dich noch zu strafen. Und dieser Text sagt, hat er nicht. Denn die Strafe liegt auf seinem Sohn. Jesus hat schon ganz grundsätzlich dafür bezahlt. Du musst da gibt es nicht etwas, für das du noch zusätzlich bezahlen müsstest, weil er das getragen hat. So gibt es auch keinen Grund mehr, vor diesem Gott Angst zu haben. Wenn du und ich mehr und mehr verstehen, dass diese Verbindung da ist, grundsätzlich, dann verändert sich einiges dadurch in meinem Leben. Schau hier, mein dritter Schritt. Der verändernde Plan. Weiter in diesem Text, Vers 4. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von der eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi hat, den Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Diese Verse zeigen eine Veränderung, die grundsätzlich stattgefunden hat, wenn du Jesus vertraust. Wenn du Christ bist, dann hat Gott sich in einer Art und Weise mit dir verbunden, die tiefer nicht sein kann. Gottes Geist, Gott selber hat sich mit dir verbunden, lebt in dir, stärkt dich, ermutigt dich, verändert dich, weil sein Geist in dir lebt. Wenn wir Christen geworden sind, dann bedeutet das nicht nur, dass wir jetzt hier zu einer Kirche gehören, dann bedeutet das nicht, dass wir irgendeinem Gedankenkonzept folgen, dann bedeutet das nicht, dass wir irgendwie religiös geworden sind, sondern wenn du Christ bist, dann bedeutet das, du lebst in einer tiefen Verbindung mit Gott und die ist so tief, dass er selbst, Gott selbst, Teil deines Lebens wird. Vorher, bevor ich Christ geworden bin, bin ich bestimmt worden durch mein ganz normales Menschsein. Als Christ werde ich jetzt mehr und mehr durch den Heiligen Geist bestimmt. In jedem Christ, sagt dieser Text, lebt der Heilige Geist. Und diese Verbindung mit ihm, sein Wirken in mir, verändert mich mehr und mehr. Gottes Geist fängt so sehr an, mein Wesen, mein Alltag zu verändern, dass das alte Leben in dem Sinne vorbei ist. Und Gott freut sich, wenn dieses neue Leben sich mehr und mehr in deinem Alltag Bahn bricht. Ich sag mal, dein Kind nölt rum und durch den Heiligen Geist bleibst du geduldig. Im Straßenverkehr wird dir dein Recht genommen und durch den Heiligen Geist bleibst du gütig. Friede zieht durch den Geist Gottes in deine Beziehung ein. In deiner Nachbarschaft bist du durch den Geist Gottes als freundlich bekannt. Und Paulus sagt, das ist genau das, was Gott will. Darüber freut sich Gott, wenn du dir Gedanken machst darüber, Gott, ich will tun, was dir gefällt. Gott, ich will tun, was dich freut. Dann sind es genau diese Dinge, diese praktischen Dinge, dass der Geist Gottes in deinem Alltag wirken kann und sich dadurch Dinge verändern. Nochmal. In jedem Christen, wenn du Jesus vertraust, dann lebt der Geist Gottes in dir. Ich muss den Heiligen Geist nicht bitten, zu kommen. Ich muss den Heiligen Geist auch nicht im Gebet erst einladen. Ich muss den Heiligen Geist auch nicht erst bitten, in mir zu wirken, denn das ist seine Absicht. Du musst ihn nicht überzeugen, irgendwas zu machen, sondern das ist das, was er will. Darauf hat er sich festgelegt, dass er sagt, gib mir den Raum in deinem Alltag, dann komme ich zum Zuge, in dir, in deinem Alltag. Du musst ihn nicht darum bitten, denn das ist sein Plan. Der einzige Grund, wie ich den Geist Gottes in meinem Leben zurückdränge, ist, wenn genau das passiert, was hier in den Versen beschrieben steht, nämlich wenn ich wieder zurückgehe in mein altes Leben, zu meinen alten Gewohnheiten, mit den alten Werten zurückgehe. Sünde drängt den Heiligen Geist zurück. Aber das ist nicht sein Ziel, sondern durch die Verbindung mit dem Heiligen Geist geht es darum, er beabsichtigt in deinem Leben Veränderung. Mein vierter Schritt, verbunden und in dieser Verbindung gibt es sichtbare Veränderungen, gibt es ein sichtbares Ergebnis. Vers 10. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist Gottes empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Paulus beschreibt hier nochmal, wie Gottes Geist in denen lebt, die sich auf Jesus verlassen. Und er endet mit dem Satz, der deutlich macht, worum es geht. Als Christ befinde ich mich in einem Prozess, die alten Verhaltensweisen zu töten. Die Verbindung mit dem Heiligen Geist macht mich fähig, schlechte Gewohnheiten abzulegen. Ist das so? Neulich spreche ich mit jemandem hier in der Gemeinde, der noch nicht so lange Christ ist, und er sagt mir, ich verstehe überhaupt nicht mehr, warum ich das damals so gedacht habe, warum ich so gelebt habe. Ich erlebe Leute, die gerade Christ geworden sind, denen niemand das gesagt hat. Also ich erlebe Leute, die gerade gesagt haben, ich fange an, diesem Jesus zu vertrauen. Und die fangen von sich aus, ohne dass ihnen das jemand gesagt hat, fangen an, auf einmal ihre Beziehung zu klären, fangen an, ihre Schulden zurückzubezahlen, fangen an, sich zu entschuldigen für das, was sie falsch gemacht haben, weil Gottes Geist in ihnen wirkt, weil sie ihnen auf einmal, nicht weil irgendjemand das von ihnen fordert, sondern weil sie merken, weil sie wissen, dieser Geist drängt mich zu diesen Veränderungen, zu diesen praktischen Veränderungen. Und daran hat Gott Freude. Nochmal, wenn du dir Gedanken darüber machst, was du tun kannst, was Gott freut, hier steht es, Gottes Geist will ganz praktisch dein Leben verändern, damit nicht meine Natur, nicht meine ursprüngliche Rille, das alte Muster mich beherrscht, sondern Gott in mir und in dir zum Zug kommt. Deshalb, ich muss dir am Schluss diese Frage stellen, weil sie hier im Text steht. Wo tötest du aktiv alte Verhaltensweise? Ich weiß nicht, wie du dein Christsein erlebst, aber ich erlebe Christen oft so, dass sie einen schönen Start mit Jesus gemacht haben und dann lassen sie ihr Leben laufen. Dann mal gucken, was so passiert. Hier, dieser Text sagt etwas anderes. Der Heilige Geist will in dir wirken, dass du aktiv wirst, bestimmte Verhaltensweisen zu bekämpfen, Sünde nicht laufen zu lassen, sondern Schritte zu gehen. Dieses Bemühen des Heiligen Geistes in dir zum Zuge kommen zu lassen, dass sich Dinge praktisch verändern. Und deshalb drängt sich für mich diese Frage auf, wo töte ich die alten Verhaltensweisen in meinem Leben? Vielleicht gibt es Dinge, wo du immer wieder von Gott dran erinnert wirst. Hier, das ist nicht richtig. Ändere das. Mach Schritte. Lass es nicht so laufen. Und ich sag dir, Gottes Gedanke ist nicht, schau mal, wie sich das entwickelt. Sondern Gottes Geist, Gott sagt, mein Geist will, drängt in dir, dass sich diese Dinge praktisch verändern. Halte ihn nicht auf, sondern geh das an. Triff Entscheidungen, sei aktiv, wenn es darum geht, alte Verhaltensweisen zu töten. Vielleicht denkst du an dieser Stelle, oh Mann, ist das mit dem Heiligen Geist kompliziert. Jetzt, mein Leben ist schon so voll. Ich gebe an den diversen Stellen schon meine Energie aus. Und jetzt kommt Marco noch und sagt mir da hier, ich soll aktiv werden, mich um meine alten Lebensweisen kümmern und die ganzen töten und so weiter. Ich hoffe dabei, du vertraust auf Jesus. Gott weiß, was dich gerade beschäftigt. Gott weiß, wo du deine Energie lässt. Aber eines der wichtigsten Dinge ist, dass Gott in dir zum Zug kommt. Etwas Besseres kannst du nicht tun. Wenn du merkst an dieser Stelle, meine Energie geht an die so viele andere Dinge, ich kümmere mich um so viele andere Sachen, ich habe dafür kaum Kraft, dann könnte es sein, dass deine Prioritäten in deinem Leben falsch sind. Dass du dich auf die falschen Dinge konzentrierst und dass du Gott fragen solltest, hier, was willst du durch deinen Geist in meinem Alltag verändern? Gott, was ist dran? Ich will dir den Raum geben, dass du zum Zug kommst. Was möchtest du? Ich weiß, dass das, was ich dir jetzt sage, nichts Neues ist. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Schlüssel für diese Veränderung ist, dass du dich gut im Wort Gottes auskennst. Und deshalb will ich diese Predigt mit einem Angebot beenden. Ich möchte dich herausfordern, wir wollen dich als Gemeindeleitung herausfordern, tiefer in die Verbindung mit Jesus einzusteigen. Und dazu brauche ich wenigstens Erinnerungen und eine gute Orientierung in der Bibel. Ich weiß, dass das Bibellesen manchmal im Alltag schwierig ist. Und deshalb starten wir am 1. September eine Idee. Und ich will werben für diese Idee. Nämlich ein Kapitel am Tag und einen Moment des Gebets. Ein Kapitel am Tag und einen Moment des Gebets. Die meisten von uns werden ein Smartphone haben. Ich hoffe, dass du die Christusgemeinde-App installiert hast. Am 1. September wird diese App, alle, die die installiert haben, daran erinnern, was dieses Kapitel ist. Und wir machen damit einen Vorschlag. Es wird eine automatische Nachricht geben. Da wird zunächst werden es zwei Lukas-Kapitel sein und dann werden wir gemeinsam im September, das betrifft nur den September, werden wir gemeinsam durch die Apostelgeschichte lesen. Warum die Apostelgeschichte? Dies ist die Geschichte der ersten Christen, was sie erlebt haben, ganz praktisch mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du wissen willst, was Gott in deinem Leben machen kann, dann lies diese Geschichte der ersten Christen. Es sind dann insgesamt 30 Einheiten. Du wirst überrascht sein, ein Kapitel, gerade in der Apostelgeschichte, liest sich relativ schnell, weil es sind ganz konkrete, also man kann sich, ich wenigstens kann mir das ziemlich gut vorstellen, was da beschrieben ist. Und ich hoffe, dass es uns motiviert, auf das zu sehen, was Gott in deinem Leben machen kann und machen will. Ein Monat, ein Kapitel, ein Moment des Gebets. Ich hoffe, du steigst damit an, wirst Teil dessen. Wenn du nicht weißt, wie das mit dem Smartphone und dieser App funktioniert, frag gerne, daran sollte das nicht scheitern. Ich hoffe, dass du dabei bist. Soweit.